herzlich willkommen zu einer neuen Episode Talk und Tipps, dem Wettbasis-Fußballwetten-Podcast. Mein Name ist Julius Eid und wie immer an meiner Seite Alex Troika.
Hallo Julius, grüß dich. Wir sind zurück.
Ja, wir sind zurück und wir sind zurück mit dem fünften Spieltag der Bundesliga-Saison 24-25. Eine ganze Woche ohne Podcast, Alex. Ich wurde richtig hibbelig und jetzt können wir endlich wieder über die Bundesliga sprechen und machen es wie gewohnt, gucken auf alle neuen Spiele. Es steht ja ein richtiges Topspiel an, auch am Samstagabend für uns. Generell finde ich ein paar spannende Spiele, die vielleicht ein bisschen was hergeben auf dem Attraktivitätslevel. Also es ist eines der Wochenenden, wo ich richtig euphorisch drauf gucke, fast muss man sagen. Und deswegen freue ich mich, dass wir darüber sprechen. Wie guckst du auf das Wochenende? Erstmal vielleicht eine kleine Einstiegsfrage.
Ja, ich freue mich auf Bayern gegen Bayer. Ich glaube, das ist wirklich das Kracherspiel, Erste gegen Zweite. Und da kann man sich sehr drauf freuen. Die Bayern sehr dominant bisher. Die Leverkusener angriffsstark, aber hinten anfällig. Also ich glaube, das kann ein richtig schönes Topspiel am Samstagabend werden. Mal sehen, wie sich der BVB zum Einstieg in den Spieler am Freitagabend präsentiert. Denn ja, es gibt etwas Wiedergutmachung zu betreiben, ne? Nach der Klatsche in Stuttgart. Also da bin ich auf den BVB gespannt, welches Gesicht er auch zeigt. Von daher könnte das ein schöner Spieltag werden, oder?
Das könnte auf jeden Fall ein schöner Spieltag werden. Und das gesagt, es geht los mit dem BVB gegen Bochum. Da wollen wir dann auch als erstes drauf gucken, auf dieses kleine Revierderby, sagt man ja auch. Das große, wenn man so in die zweite Liga guckt, wird es wohl auch noch ein, zwei Jahre nicht mehr geben. Außer der BVB spielt weiter wie gegen Stuttgart am letzten Wochenende. Denn da hat natürlich wirklich gar nichts geklappt. 1:5 auswärts untergegangen. Ich war deutlich positiver gestimmt, was die Dortmunder Entwicklung in diesem Jahr angeht. Vielleicht auch ein bisschen negativer, was die Stuttgarter anging. Aber da ist man echt wieder regelrecht untergegangen. Ich glaube auch, man muss sagen, ja, bei vielen Vereinen wäre das ein ärgerlicher, blöder Ausrutscher bei einem Verein wie Dortmund. Mit dem Gehaltsbudget, mit den Ausgaben im Sommer, mit den eigenen Ansprüchen ist es natürlich nochmal deutlich, trifft es meiner Meinung nach deutlich härter, dass man so untergeht, so chancenlos ist von einem Gegner, der vor eineinhalb Jahren in der Relegation stand, so dahergespielt wird. Also es war ein richtig, richtig deprimierender Abend für die Dortmunder da gegen Stuttgart und Bochum. Ja gut, die sind natürlich auch nicht wahnsinnig euphorisch unterwegs, sollten auch ein leichterer Gegner, spielerisch nicht so attraktiver Gegner wie die Stuttgarter werden. Aber Dortmund in diesem Spiel, glaube ich, vor allen Dingen erstmal mit sich selber beschäftigt, denn da muss man einfach einige Sachen gerade rücken.
Ja, absolut. Ich habe es ja schon angesprochen, da muss Wiedergutmachung her. Also ein Sieg ist ja sowieso Pflicht. Das ist eh klar im Heimspiel der Dortmunder gegen so eine Mannschaft aus den Niederungen der Tabelle. Aber ich glaube auch die Art und Weise ist diesmal wichtig, ne? Die Art und Weise des Sieges, des Auftritts. Ich meine, in Brügge haben sie auch vermeintlich komfortabel vom Ergebnis her 3:0 gewonnen, aber der Auftritt war auch noch nicht der beste. Da zeigte man sich auch anfällig, da hatte der Gegner nur nicht so viel Qualität. Der VfB hatte jetzt sehr viel Qualität und plötzlich sah man, wo die Probleme des BVB unter anderem liegen. Und jetzt hat Bochum auch wieder nicht so viel Qualität, aber aus Dortmunder Sicht muss einfach wirklich ein besserer Auftritt her. Also nicht nur ein Sieg, sondern ein überzeugender. Ich glaube, das ist so die Vorgabe, ne, im Lager der Schwarz-Gelben.
Ja, also mit so einem Auftritt, keine Ahnung, ähnlich Brügge, wo man sich lange schwer tut, wo man vielleicht dann auch lange unbefriedigend nach vorne spielt, die Fans nicht richtig mitnimmt, da wird man nicht viele Pluspunkte wieder sammeln können, nachdem man sich da echt so deklassieren lassen hat und irgendwie ja auch einfach beim BVB dann immer sehr alte Wunden aufreißt, ne? Man kennt es ja, jeden Sommer wird eingekauft, jeden Sommer sagst du, das sieht spannend aus und ab einem gewissen Punkt in der Saison sagst du, mal gucken, was sie nächsten Sommer machen, dieses Jahr wird's wohl nix und irgendwie fühlt sich das an, so ein Ergebnis bei Stuttgart, wow. Die sind noch weit, weit weg davon, wieder ganz oben mitzuspielen. Ich fand das wirklich erschreckend, wie schlecht man verteidigt hat, wie wenig die Abstimmung stimmte und vor allen Dingen auch den direkten Vergleich zu den Stuttgarter, die mit so viel Spielfreude, aber eben auch ja taktischer Überlegenheit diese Mannschaft auseinandernehmen konnten. Sie werden zurückkommen müssen, sie sind eigentlich heimstark, sie sind natürlich auch die besser besetzte Mannschaft und Bochum selber natürlich auch mit einer schweren Saison, tun sich weiter total schwer, standen kurz vor dem ersten Sieg in einem sehr wichtigen Spiel gegen Kiel und am Ende gab es doch nur das 2:2 gegen Holstein dann, also auch das nochmal super ärgerlich für die Bochumer gelaufen, da kommt man auch nicht mit wahnsinnig Selbstvertrauen irgendwie nach Dortmund und wo es nie leicht ist, aber ja, es ist, glaube ich, schon eine Ausgangssituation, in der Dortmund gewinnen sollte, in der sie sich beweisen müssen und ich glaube auch, dass sie es in gewisser Art tun können, also wir werden hier über einen Sieg reden und wahrscheinlich sogar auch können wir durchaus in Richtung Handicap denken, ohne dass ich jetzt aber ganz groß hier sagt, Mensch, wie wir es bei Bayern Kiel und sonst was vorhersagen, das könnte auch ein 4-5-1 werden. Ich weiß nicht, ob dieses Dortmund direkt in so eine Spielfreude findet, in so eine absolute offensive Überlegenheit, weil sie da echt noch große Defizite haben. In so ein 2-0, 3-0 hinten raus, vielleicht, wenn dann nochmal der Konter sitzt und Bochum aufmachen muss und dann eben auch nicht die beste Mannschaft der Liga ist, hat man ja auch gegen Kiel gesehen. Selbst wenn sie es verteidigen müssen, gibt es das Gegentor in der 89. So ein Ergebnis kann ich mir hier gut vorstellen. Ein bisschen Ruhe für Dortmund, ein bisschen Ruhe für Schein, aber eben auch noch nicht dieser Brustlöser, der sagt, Mensch, das ist jetzt alles vergessen, was wir da am letzten Wochenende gesehen haben.
Also ich erwarte eine Trotzreaktion. Ich glaube, da war jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel die Woche. Ja, da gab es viele sehr niederschmetternde Artikel im Blätterwald der verschiedenen Medien, die natürlich sehr genau da drauf schauen, was Nuri Sahin macht, der auch schon unter Beobachtung ist, weil so zumindest auf Twitter ein paar Zweifel aufkommen. Und ich denke, das wird die Mannschaft nutzen, um hier einen rauszuhauen. Ich erwarte wirklich einen hohen Sieg der Dortmunder. Also ich gehe auf den Handicap. Auch weil der VfL einfach so schwach ist. Also wenn sie jetzt vielleicht wieder gegen Heidenheim so spielen würden, ne, eine Mannschaft, die trotzdem ja intakt ist, können sie auch immer im Handicap gewinnen, hat man ja gegen Heidenheim vor einer Woche oder zwei gesehen, aber da würde ich eher sagen, okay, dann die Mannschaft kann einem vielleicht etwas zweifelnden BVB situativ dann irgendwie, ne, ja, Probleme bereiten. Beim VfL sehe ich das einfach nicht. Ich fürchte, der VfL, ich sag's ja schon seit Anbeginn der neuen Saison, dass der VfL Bochum leider ein sehr, sehr schweres Jahr haben wird, und das untermauert sich. Sie sind jetzt übrigens zum dritten Mal in Folge in den ersten 4 Bundesligaspieltagen sieglos geblieben. Ja? Also jeweils einen schwachen Saisonstart. Insgesamt zum 8. Mal in ihrer Bundesliga-Historie haben sie an den ersten 4 Spieltagen nicht gewinnen können, die Bochumer. Kurioserweise, und das ist jetzt ein gutes Omen für den VfL, noch nie abgestiegen. Trotz, ne, jeweils in 8 Spielzeiten 4 an den 4 Spieltagen nicht gewonnen, aber immer den Klassenerhalt geschafft. Das macht so ein bisschen Mut, aber eher perspektivisch auf die Saison jetzt weniger für den Freitagabend. Ne?
Ich glaube, das ist genau der Punkt. Nach den Leistungen, die wir gesehen haben, ist es einfach sehr schwer vorstellbar, dass dieses Bochum genau in Dortmund dann die ersten 3 Punkte setzt. Ne? Ich glaube, das würden wir auch beide ausschließen, abschließend zu diesem Spiel, um dann weiterzugehen zum nächsten Duell Gladbach gegen Union Berlin. Union Berlin nach einem schweren letzten Jahr, ja gerade nach 4 Spieltagen noch nicht so aussagekräftig, aber auf einem Platz mit Europa-Qualifikation wieder 8 Punkte aus 4 Spielen. Das ist eine starke Bilanz, noch keine Niederlage in dieser Saison auch kassiert. Auf der anderen Seite haben wir die Gladbacher, die haben mir spielerisch ganz gut gefallen in manchen Auftritten. Trotzdem, ja, 3 Niederlagen, 4 Spiele gespielt, also da hat das noch nicht so gut geklappt mit dem Punktesammeln, und es zieht sich so ein bisschen weiter durch, und das ist vielleicht auch ein Unterschied zwischen diesen beiden Mannschaften. Pragmatismus sieht man bei den Gladbachern eben nicht, das ist eher ein Union Berlin-Ding.
Ja, ich muss sagen, ich gehe hier direkt auf den Gladbach-Sieg, denn ich wünsche mir fast schon, auch aus neutraler Sicht, dass das belohnt wird, was die Gladbacher da machen, denn sie spielen offensiv so viel besser als letztes Jahr. Nur, wir hatten es, glaube ich, ja sowieso vor dem Spiel gesagt, sie werden ihre Chancen haben gegen Frankfurt, nur die Defensive wird nicht standhalten. Genauso kam es, und die Chancen, die vielen, die sie hatten, haben sie auch nicht reingemacht. Ich habe es nochmal nachgesehen, 24 Abschlüsse hatte die Borussia in Frankfurt. Das ist enorm. Sie hatten Chancen noch und nöcher, XG von 1,7. Also sie hätten ein Tor eigentlich mindestens machen müssen, 2 vielleicht sogar verdient gehabt, am Ende 0-2 verloren. Also spielerisch ist das wirklich gut, was die Fohlen bisher zeigen. Das hat man ja auch gegen Stuttgart gesehen, man hat es gegen Leverkusen gesehen. Und ich denke, dadurch, dass es jetzt ein Heimspiel gegen Union ist, wird es mal an der Zeit, dass es sich belohnt. Auch, weil Union noch nicht verloren hat. Warum auch? Naja, ich tippe ein bisschen antizyklisch. Ich finde, es wird mal Zeit für die erste Union-Niederlage, und es wird Zeit, dass sich die Gladbacher für die eigentlich spielerisch gute Saison belohnen, Julius. Wie siehst du das?
Ja, ich meine, in dieser Gleichung, die du da aufgemacht hast, fehlt mir ein bisschen das Lob für Union und für das, was sie da bis jetzt gemacht haben. Ne? Super, super stabile Abwehr, dann eben auch wieder in einem Modus, wo sie in den richtigen Momenten treffen, wo sie die Fehler nutzen und die Chancen nutzen, die sich ihnen eben in so einem Spielverlauf bieten. Das gefällt mir schon ganz gut so früh in der Saison. Und Ja, das ist natürlich schon was, was es für mich einen Ticken schwerer macht, als für dich anscheinend das Spiel einzuschätzen, weil ich mir schon Sorgen um Gladbach mache, dass sie eben doch dann oft eben nicht clever genug sind, um so eine Führung, um so einen Sieg wirklich sich zu erspielen. Und das ist gegen eine Mannschaft, die ja auf jeden Fall clever ist, die fast schon zynisch ist manchmal, wenn man sich das anguckt, eine schlechte Ausgangslage. Also es ist für mich schon auch vorstellbar, dass wir am Ende wieder über ein Unentschieden reden. Union nimmt das gerne auswärts mit, die haben bis jetzt schon eine ordentliche Punktausbeute aus den ersten Spielen. Und Gladbach macht das Spiel, beißt sich teilweise die Zähne aus, kommt vielleicht zum eigenen Treffer und dann kassierst du eben trotzdem noch den Eckstoß. So wäre das aus meiner Sicht ein Spiel zwischen diesen beiden Mannschaften. Die Erzählung hört sich für mich nicht weit hergeholt ein. Deswegen fällt es mir im Dreiweg ein Ticken schwerer, da einen wirklichen Favoriten auszumachen. Es sei auch gesagt, dass Gladbach mit 2 Zehnerquoten hier klarer Favorit vor 3 30er, 3 40er Quoten von Union ist. Also wer sagt, Union hat mir dieses Jahr richtig gut gefallen, die haben deutlich besser abgeliefert als Gladbach, was die Ergebnisse angeht, der wird da richtig belohnt für diesen Tipp, wenn es dann so kommen sollte. Auch da würde ich mich allerdings fernhalten. Ich glaube tatsächlich, dass wir hier ein Spiel haben werden, wo beide Mannschaften treffen werden, weil Gladbach über 90 Minuten zu Hause sich dieses Tor erspielen wird. Aber ich glaube weiterhin nicht sattelfest genug ist, um über 90 Minuten auch die Null zu halten. Und dann brauchen sie eben ein Spiel, wo sie offensiv sich belohnen. Das hast du ja auch gesagt, auch in dem Sinne, dass sie ihre Überlegenheit eben in 2 Treffer mindestens ummünzen, um so ein Spiel auch zu gewinnen. Sonst bleibt es vielleicht auch beim 1-1. Aber mein Tipp hier wäre eher, dass beide Teams treffen.
Also ich gehe auf den Gladbach-Sieg, aber es gibt natürlich ein paar Zeichen, Anzeichen und auch Statistiken, die ja eher dagegen sprechen, aber ich tippe ein bisschen antizyklisch. Also die eine Statistik, das ist das 11. Spiel zwischen Gladbach und Union in der Bundesliga. Die Gladbacher haben erst 1 bislang gewonnen und 6 verloren. Also von 10 Spielen 6 Niederlagen, 3 Remis, 1 Sieg. Ne? Das ist nicht so prickelnd aus Gladbacher Sicht, das ist jetzt nicht so der Mutmacher. Sie tun sich oft schwer gegen die Köpenicker. Gleichzeitig haben sie seit 10 Spielen saisonübergreifend nicht mehr gewonnen, die Gladbacher. Auch nicht die prickelndste. 1 von 10 gewonnen. Das war das 2-0 in Bochum. Also auch nicht so gut drauf saisonübergreifend. Zumindest in den Ergebnissen spielt sich's nicht wieder. Und sie haben 7 Heimspiele nicht mehr gewonnen. Also das ist auch eine schwarze Serie, die jetzt mal zum Ende kommen muss. Ich will positiv bleiben aus Gladbacher Sicht. Ich tippe hier so ein bisschen mit Gladbach-Brille, ja. Ich glaube, diese Serien müssen jetzt mal enden. Und deswegen tippe ich auf die Gladbacher 2er-Quoten. Ich hätte sie mir noch ein bisschen Ticken höher gewünscht, da bin ich ehrlich. Also 2-10 ist recht niedrig angesichts, ne, dieser Statistiken, dieses Laufes der ungeschlagenen Serie der Unioner. Ich hätte mir eine, weiß ich nicht, so 2,50 vielleicht gewünscht, aber hey, was soll's? Gladbach gewinnt das.
Okay, ich bin gespannt. Das ist ja richtig Mut drin bei dir mal zu Beginn dieses Podcasts direkt. Heute ist die Stimmung gut anscheinend. Wir gucken mal auf Freiburg gegen St. Pauli als nächstes. Pauli den ersten Punkt seit 13 Jahren in der Bundesliga geholt, falls dich das interessiert. Es ist nämlich schon lange her gewesen und zum Start haben sie ja nur verloren. Und das gegen Leipzig, also eigentlich schon ein beachtliches 0-0, ja. Wo man auch sagen muss, auch ein beachtlicher Auftritt. Ne? Sie waren nicht immer unterlegen über diese 90 Minuten, teils näher dran an einem Führungstreffer. Also das war ein Bundesliga-reifer Auftritt mit einem Punktgewinn, das war ein Schritt in die richtige Richtung für St. Pauli. Gleichzeitig muss man aber eben auch sagen, der jetzige Gegner, die Freiburger, die haben einen richtig guten Schritt gemacht, fand ich, im Direktduell eigentlich gegen Heidenheim. Die waren ja noch punktgleich und ähnlich gestartet vor dem Duell, haben sie mich sehr überzeugt. Also das fand ich wirklich stark, wie sie dieses Spiel eigentlich durchgehend im Griff hatten, wie sie guten Fußball, zielstrebigen Fußball gespielt haben. Also Freiburg hat mir super gut gefallen am letzten Wochenende, steht gerade auf Platz 3, schon 9 Punkte aus den ersten 4 Spielen. Das, wie gesagt, auch völlig verdient waren gegen Heidenheim, in Heidenheim, wo ganz andere Mannschaften schon schlechte Nachmittage haben, hatten sehr, sehr überlegen, ne? Das mehr als doppelt so viele Schüsse abgegeben, mehr als 5-mal so viele Torschüsse haben sie sogar abgegeben, deutlich mehr Ballbesitz, all die Statistiken für sie gesprochen, das auch noch umgemünzt mit einem Traumtor und 2 weiteren Treffern in 3-0. Also Freiburg ist für mich gerade so ein bisschen heiße Ware und das ist natürlich wieder schlechte Nachrichten für den Aufsteiger.
Ja, schlechte Nachrichten würde ich auch sagen. Beide haben überzeugt, denke ich. Also im Rahmen ihrer Möglichkeiten. Ne? St. Pauli hat ja jetzt nur 0-0 gespielt, aber wirklich überzeugt, das beste Saisonspiel in der Bundesliga hingelegt gegen irgendwie nicht so prickelnde Leipziger bisher.
Da können wir gleich drüber reden.
Da reden wir gleich drüber, ist das nächste oder übernächste Spiel in unserer Besprechung. Ja. Aber wir bleiben bei St. Pauli, die übrigens auch von Marco Rose gelobt wurden, ne? Dem Leipzig-Coach. Aber ich fürchte, in Freiburg, da wird es nochmal was anderes. Zum einen, weil es natürlich kein Heimspiel ist mit den Fans im Rücken, sondern auswärts, und weil Freiburg wirklich bislang sehr, sehr überzeugend unterwegs ist. Du hast das angesprochen. Ich habe auch nochmal nachgesehen. 7 Schüsse der Heidenheim haben sie nur zugelassen. Also nicht 5-mal so viel, aber doppelt so viele Schüsse.
Es war doppelt so viele Schüsse und 5-mal so viele Schüsse aufs Tor.
Schüsse aufs Tor, na gut. Also auf jeden Fall eine überzeugende Leistung, da sind wir uns einig. Und deswegen sind sie für mich hier auch der Favorit, die Freiburger. Ich glaube, St. Pauli wird wieder alles raushauen, wird alles versuchen. Ah, ich sehe einfach mehr Routine, mehr Klasse, mehr Überlegenheit auf Seiten der Freiburger, auch weil es, wie gesagt, ein Heimspiel ist. Also ich gehe hier auf den Freiburg-Sieg, der übrigens 1,60er-Quoten bringt. Das ist gerade noch so, wirklich gerade noch so okay für einen Kombischein. Aber überzeugt mich natürlich nicht. Gibt es irgendwie eine Quote, die vielleicht ein bisschen prickelnder ist? Finden wir da was?
Ja, es fällt einem natürlich schwer, so wie Freiburg aufgetreten ist, zu sagen, es gibt hier ein anderes Ergebnis, also das sehe ich auch nicht. Ich glaube, Freiburg gewinnt das. Beim Handicap-Tipp würde es direkt 2,70er-Quoten geben, aber auch da muss man sagen, dafür war dann vielleicht St. Pauli doch zu diszipliniert und stark, um sich da ganz, ganz sicher zu sein. Aber ein 2-0 oder 3-1 zu Hause würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen in dieser Konstellation. Und das sind dann schon sehr lukrative Quoten in jedem Falle. Also das glaube ich schon. Ansonsten könnte ich mir vorstellen, und das ist ja weiterhin dann auch ein St. Pauli Problem, dass wir hier vielleicht über ein Spiel reden, wo nicht beide Mannschaften treffen, wo Pauli eben einfach in Freiburg wieder mal torlos bleibt am Ende, vielleicht auch eine engagierte Leistung hingibt, vielleicht wird es wirklich nur das 1-0, dann würde der Handicap-Tipp nicht kommen, aber dann würde eben Freiburg gewinnt ohne Gegentor oder einfach der Tipp, beide Teams treffen. Nein, selbst da geht's bis 2er-Quoten hoch, ein bisschen lukrativer sein. Das wären noch so Richtungen, die man denken könnte. Beim Spielausgang selber kann ich dir nicht groß widersprechen.
Sie haben ja auch noch kein Auswärtstor geschossen, St. Pauli, und eins überhaupt erst in der Saison. Also so beachtlich, dass 0-0 gegen Leipzig ist, ne? Das war ein Punktgewinn, ohne Frage. Aber ein Tor haben sie eben auch wieder nicht gemacht. Von daher, ja, wer aufs Handicap gehen will, da sind die Quoten spannend. Oder eben auf den Freiburger zur Nullsieg kann man sich auch mal ansehen. Ist nicht in Stein gemeißelt, könnte am Ende, wie du schon sagst, auch irgendwie 2-1 für Freiburg ausgehen, weil St. Pauli ja Mut geschöpft hat, ne, durch den Punkt gegen Leipzig. Aber sind zumindest wesentlich attraktivere Quoten mit schönerem Value. Ich habe noch eine Statistik zum Abschluss. Freiburg hat keines der letzten 9 Bundesliga-Heimspiele gegen Aufsteiger verloren und 7 dann von gewonnen. Deswegen denke ich, es geht so weiter und es gibt den nächsten Sieg.
Ja, das ist doch nochmal eine schöne Statistik, um das zu unterstreichen. Da sind wir uns tatsächlich hier auch mal wieder einig. Gehen weiter zu Mainz gegen Heidenheim. Wie gesagt, Heidenheim, ja, das fand ich schon ein bisschen enttäuschend, dass man sich da von Freiburg so überspielen lassen hat. Aber ich neige dazu, bei Heidenheim und dem, was sie, seit sie in der Bundesliga sind, auch an gute Arbeit zu machen, das eher zu verbuchen, als da hatte Freiburg, oder Freiburg hat es richtig gut gemacht. Ich unterstelle Heidenheim selten, dass sie jetzt komplett zusammenbrechen. Und das sehe ich auch noch nicht kommen, auch nicht durch dieses natürlich sehr, sehr ärgerliche Ergebnis. Mainz hat ja spektakulär gewinnen können am Ende in einem Spiel, was auf dem Freitagabend richtig hitzig daherging. Ne? 3-2 bei Augsburg hat man gewonnen. Es gab ein paar rote Karten zu verteilen. Auch das macht natürlich dem geneigten Zuschauer Spaß. Also es war ein sehr, sehr intensives Spiel, wo Mainz am Ende den besseren Ausgang für sich hatte. Trotzdem, insgesamt muss ich jetzt hier echt mal auf die Dreiwegquoten gucken und sagen, 1,80er-Quoten auf Mainz und 4,10er bis 4,20er-Quoten auf Heidenheim, da juckt's mich alleine deshalb schon sehr. Heidenheim ist für mich die Mannschaft, die in den letzten 1,5 Jahren den besseren Fußball spielt, die immer eine Chance hat, was mitzunehmen, gerade bei Teams wie Mainz. Ich sage nicht, dass es gesetzt ist, aber wenn wir hier in 4er-Regionen bei den Quoten gehen, dann muss ich sagen, so ein reiner Quotentipp hier in der Kombination mit, das ist durchaus für mich vorstellbar, der reizt mich hier schon sehr, weil über 4er, das sehe ich nun wirklich nicht und ist ein bisschen, ja, nimmt, glaube ich, nicht so mit rein, wie wir Heidenheim eigentlich kennen.
Und vor allem nimmt es auch nicht mit rein, wie Mainz aufgetreten ist. Ja, sie haben gewonnen in Augsburg, aber aus 5 Torschüssen haben sie 3 Tore gemacht, Julius. Gleichzeitig, ja, sie waren natürlich dann auch in Unterzahl recht lange, aber 29 Schüsse der Augsburger gab es. Also, dass sie da 3-2 gewonnen haben, da hatten sie auch ein bisschen Glück auf ihrer Seite, natürlich sich's erkämpft und irgendwie über die Zeit gebracht. Aber ne, das kann auch ganz anders ausgehen, dieses Spiel. Also da lief schon sehr viel sehr richtig für die Mainzer. Du machst nicht an jedem Tag mit 5 Schüssen 3 Tore, ne? Deswegen ist mir diese 1,80, ich zieh's mal andersrum auf, die ist mir auch zu niedrig. Jetzt mal unabhängig von der Viererquote auf Heidenheim, aber eine 1,80 auf Mainz, die spricht mich dann nicht an. Denn, wie gesagt, sie hatten ja spielerisch durchaus ihre Probleme in der Saison. Wenn man drüber nachdenkt, was die Woche zuvor war, Heimniederlage gegen Werder Bremen, ne, war schon sehr, sehr enttäuschend. Spielerisch gegen Union dieses 1:1. Am ersten Spieltag war jetzt auch nicht so prickelnd. Ähnlich könnte es jetzt auch gegen Heidenheim ausgehen. Ne? So ein ausgeglichenes Spiel, vielleicht nicht allzu viele Torschüsse und Chancen auf beiden Seiten. Und dann endet es vielleicht mal unentschieden. Kann ich mir auch gut vorstellen. Deswegen finde ich die 1,80 auch zu niedrig auf die Mainzer, um hier guten Gewissens den Favoritentipp abzugeben. Auch wenn ich schon gesagt hätte, Favorit ist für mich Mainz schon, aber die Quoten gefallen mir auch einfach nicht.
Also sogar die doppelte Chance geht hoch bis auf 2, ne? Unentschieden oder Heidenheim. Und ich finde, das ist so ein gutes Value bei dem Spiel. Da spätestens da kann ich eigentlich nicht dran vorbei. Und ich glaube, Heidenheim hat schon gute Chancen. Dazu kommt auch noch, du hast es gesagt, Mainz letzte Woche natürlich am Ende auch vieles gut für sie gelaufen. Die rote Karte ging aber an Amiri. Ich würde sagen, ist vielleicht der beste Fußballer in diesem Team. Der wird ihnen eben auch noch fehlen jetzt. Also das ist durchaus auch eine richtige Schwächung, die durch diese rote Karte noch dazukommt. Insgesamt bei der Quotenlage, wie gesagt, tendiere ich stark dazu, das Ganze mal mitzunehmen.
Und Hinweis auf letzte Saison, da siegte der FC Heidenheim mit 1:0 in Mainz. Also das ist ein Omen, das sieht man mal. Und da waren sie ja Aufsteiger, ne? Also noch unbeschriebenes Blatt und haben die Mainzer auch geschlagen. Und in Heidenheim endet es übrigens unentschieden. Also mit besagtem 1:1, das ich mir am Ende hier schon auch gut vorstellen kann. Ich kann mir natürlich auch gut vorstellen, dass Mainz irgendwie 1:0, 2:1 gewinnt. Auch weil Heidenheim jetzt einfach ja gegen Freiburg bisschen schlaff war. Aber am Ende, wie gesagt, die Quoten, die sorgen schon dafür, dass man eher auf die doppelte Chance gehen sollte als auf den Heimsieg, ne?
Ja. So sehe ich es in jedem Falle auch und würde sagen, jetzt kommen wir zu den Leipzigern und über die müssen wir dann doch auch mal sprechen, weil wir, finde ich, in den ersten 4 Spielen dieser Saison schon gesehen haben, die Offensive klickt teilweise noch nicht so richtig wieder in diesem Jahr. An Union die Zähne ausgebissen, jetzt am Aufsteiger, der noch punktlos war, die Zähne ausgebissen. Man war auch immer mal wieder verletzlich, also insgesamt auch die Balance vielleicht noch nicht so da. Aber gerade offensiv 2-mal 0 Tore gegen vermeintlich deutlich schwächere Gegner. Das ist für so ein Team, so aufgestellt ist, so investiert und gerade auch in diesem attraktiveren Offensivfußball eigentlich seinen Ansatz sieht, finde ich schon eine sehr schwache Bilanz aus den ersten beiden Spielen. Und jetzt geht's gegen Augsburg.
Da gehe ich mit, aber es würde mich jetzt wundern, wenn sie sich gegen Augsburg auch wieder die Zähne ausbeißen. Nicht nur, weil ne, irgendwann triffst du wieder und irgendwann läuft es wieder besser. Zum einen das und zum anderen, es würde mich schon sehr wundern, wenn sie gegen Augsburg nicht treffen, denn dass die nicht die beste Defensive haben, das wissen wir. Da mache ich niemandem was vor. 10 Gegentore ist auch ein bisschen arg viel, ne? Für 4 Spieltage. Sie haben die drittschlechteste der Bundesliga damit. Nur die Kieler mit 13 und die Hoffenheimer mit 11 Gegentoren sind hinten noch anfälliger. Und ja, jetzt gegen Mainz zu Hause, ja, nur 5 Schüsse zugelassen. Ich habe es gerade gesagt, aber trotzdem 3 kassiert. Auch gegen St. Pauli haben sie ein Tor kassiert, ne? Das war das einzige St. Pauli-Tor in der Saison. In Heidenheim haben sie 4 kassiert und gegen Werder zu Hause auch 2. Also wenn Leipzig jetzt nicht trifft und nicht mal nur einmal trifft, also selbst nur ein Tor würde mich überraschen. Deswegen ein Tipp vorab, Leipzig over 1,5 Tore ist schon mal ein Tipp, den ich hier abgebe. Und dann, wenn du quasi 2-mal triffst oder vielleicht häufiger, ist die Wahrscheinlichkeit nicht gering, dass du dein Heimspiel gewinnst, oder?
Ich wollte gerade sagen, das wäre dann ein Tipp in Kombination mit dem Leipzig-Sieg, der für mich auch ganz gut klingt und vor allen Dingen realistisch klingt bei diesem Spiel. Augsburg, ja, tut sich weiter schwer. Es ist aber auch immer noch eine Mannschaft, finde ich, die schwer einzuschätzen ist, weil du siehst immer wieder auch dann doch ein paar Ansätze, ein paar Möglichkeiten, die sie haben. Sie sind nie richtig hoffnungslos unterlegen. In dieser Saison sind sie aber eben auch noch nicht so drin, dass sie dann mal ein unangenehmes Spiel für sich gedreht bekommen haben. Gerade das Mainz-Spiel am Freitag tut, glaube ich, richtig, richtig weh auch am Ende mit diesem Ergebnis. Und jetzt fährst du nach Leipzig. Das ist nicht die schönste Reise, die du antreten willst. Leipzig wird auch ganz klar angesprochen haben. Und da werden ein paar Leute auf Torjagd sein, dass sie das auf jeden Fall ändern wollen. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass Augsburg eben in der Defensive da Leipzig das relativ einfach machen könnte, dass sie sich mal wieder ein bisschen Selbstvertrauen holen. Und das ist natürlich eine schlechte Ausgangslage, um dann noch auswärts irgendwie Punkte mitzunehmen. Und das würde ich insgesamt dann auch so als Zusammenfassung über dieses Spiel stehen lassen. 1,40er Quoten im Dreiweg auf Leipzig. Wie gesagt, das macht Sinn, das zu kombinieren. Zum Beispiel mit einem Leipzig-Gewinn mit über 1,5 Toren-Tipp oder ähnlichen Modifikatoren, die man damit reinnehmen kann, um dann eine attraktivere Quote mitzunehmen. Aber in der gesamten Einschätzung bin ich da völlig bei dir.
Letztes Jahr gab es übrigens ein 3-0 der Leipziger an gleicher Stelle. Also in Augsburg war es dann knifflig, da waren 2-2, da konnte Augsburg dagegenhalten und mal wieder den Gegner zu Hause nerven, wie sie es ja häufig schaffen, aber auswärts war es eine klare Sache und überhaupt klare Sache in diesem direkten Duell. Das ist schon sehr, sehr deutlich, wie die Statistik hier für die Leipziger spricht, die in, lass mich nachschauen, 16 direkten Duellen nur eines verloren haben, also ein Augsburg-Sieg in 16 Spielen in der Bundesliga gegen Leipzig und seit 13 Spielen hat Leipzig nicht mehr verloren gegen Augsburg. Also auch eine sehr, sehr klare Sache und Serie. Deswegen glaube ich auch, ja, Leipzig ist wirklich noch nicht überzeugend bisher und hat Probleme in der Saison. Aber das ist, glaube ich, das Spiel, das sie jetzt wirklich mal gewinnen müssen. Und ich habe es ja schon angesprochen, hier war nicht nur ein Tor von Leipzig, sondern auch over 1,5 Leipzig-Tore, also zwei oder mehr, weil einfach Augsburgs Defensive nicht so standhaft ist wie die ein oder andere Defensive in der Bundesliga.
Ja, so ist es. Und da gibt es auch wenig zu widersprechen am Ende bei deiner Einschätzung, würde ich so unterschreiben und sagen, lass uns weitergehen zu einem Spiel, auf das ich mich tatsächlich freue, weil ich glaube, es könnte sehr attraktiv werden und vor allen Dingen torreich. Wolfsburg gegen Stuttgart ist das Ganze. Stuttgart haben wir ja schon im letzten Jahr gesehen, mit teils sehr attraktivem Fußball. Wackeliger Saisonstart und jetzt anscheinend wieder richtig drin, ne? Undav hat sich wieder eingefunden nach seiner längeren Absenz wegen Vertragsverhandlungen und Co. im Sommer. Und jetzt läuft da wieder alles richtig flüssig. 5:1 zu Hause, absoluter Statement-Sieg gegen Borussia Dortmund. Das fehlt Wolfsburg immer noch so ein bisschen in dieser Saison, ne? So ein Statement-Sieg, den man da mitnimmt und sich mal belohnt. Aber auch am vergangenen Wochenende gegen Leverkusen 3:4 am Ende verloren. Sehr, sehr spätes Gegentor, meiner Meinung nach auch begünstigt durch ein paar fragwürdige Schiedsrichterentscheidungen direkt im Vorfeld, was übrigens auch nicht das erste Mal ist, wenn Leverkusen noch spät gewinnt, aber für Verschwörungstheorien bitte andere Podcasts einschalten. Auf jeden Fall konnten sie sich nicht belohnen, sie konnten sich auch nicht belohnen am Auftaktspieltag, Alex, aber da haben sie ja auch schon ein tolles Spiel und Tore gegen die Bayern gezeigt, die ja auch nicht so schlecht unterwegs sind in dieser Saison. Also Wolfsburg gefällt mir gut, ihnen fehlt die Balance, defensiv auch mal sich abzusichern, aber offensiv geben sie richtig Gas, machen Spaß und das gilt natürlich auch für Stuttgart und deswegen rechne ich hier mit Toren und einem richtig, richtig munteren Spielchen auf jeden Fall.
Ja, so ein bisschen das Gladbach-Syndrom, ne? Offensiv läuft's gut, schon 8 Tore in 4 Spielen, das ist ein 2er-Schnitt, ne? Das ist absolut beachtlich für die sonst grauen Wölfe. Grauen Mäuse konnte ich ja nicht sagen, das Sprachbild graue Wölfe passt ja wesentlich besser. Aber die Defensive, ne? 9 Gegentore in 4 Spielen. Ja, wir haben über Augsburg gesprochen, die haben 1 mehr kassiert. Also das ist hinten einfach ein bisschen wackelig. Und wenn dann diese Stuttgarter kommen, Julius, dann könnte es wieder so ausgehen, wie es in etwa letztes Jahr lief. Denn da hat der VfB Stuttgart 3:2 in Wolfsburg gewonnen und zu Hause 3:1 gewonnen. Und da sind wir beim Thema beide Treffen, over 2,5 am Ende mit besserem Ende für Stuttgart. Das ist genau die Tendenz, die ich hier bei diesem Spiel erwarte. Und ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge.
Ja, ich glaube, wir sind da auf einer Wellenlänge. Ich würde mir echt irgendwie wünschen, dass Wolfsburg hier auch mal Punkte mitnehmen kann, weil ich ein bisschen Sorge habe, dass man da irgendwann nervös wird, trotz dieser ansehnlichen Auftritte und irgendwie dann doch wieder an Hasenhüttel rüttelt. Und ich glaube, das ist eigentlich ein Trainer und eine Ausrichtung, die dieser Bundesliga gut tut, ne? Alle Mannschaften, die attraktiven Fußball spielen wollen, die machen mir eigentlich Freude. Aber ja, ergebnistechnisch super, super schwer vorherzusagen. Stuttgart scheint mir mehr als den einen Schritt weiter zu sein, wenn wir das vergleichen, was man dann doch ergebnistechnisch sieht, wenn wir auf das Dortmund-Ergebnis gucken. Wie gesagt, das ist so ein Statement in der letzten Woche gewesen. Kann man auch schwer dran vorbeischauen, aber beide Treffen über 2,5, vielleicht sogar über 3,5 Tore, das halte ich auch überhaupt nicht für weit hergeholt in diesem Spiel. Das sind die Anlaufstellen Nummer 1, wenn man auf diese Partie guckt. Ja, und wenn man sich für eine Mannschaft entscheiden muss, dann stand jetzt, schlägt es bei mir doch am Ende Richtung Stuttgart aus.
Zu 2,15er Quoten im Schnitt übrigens bei den deutschen Wettanbietern, das ist schon sehr, sehr spannend. Also da gehe ich Gerne auf den Stuttgarter Sieg im Dreiweg, aber wie gesagt, ich würde ihn eigentlich sogar garnieren wollen mit Gegentor oder mit Over 2,5, dann sind die Quoten nochmal prickelnder. Also bei dem Spiel kann man wirklich, finde ich, ein paar spannende Quoten vorfinden, aber am Ende ja, führt wenig dran vorbei, dass man auf Stuttgart geht, finde ich. Das war zu eindrucksvoll gegen den BVB und ich meine, sie haben ja auch im Bernabeu schon stark gespielt. Da war das Resultat ein anderes, weil Real Madrid halt einfach Real Madrid ist. Wurde alles zu Ende, zu Tode diskutiert. Wir wissen, wie das da läuft im Bernabeu, aber der VfB hat da schon Spaß gemacht, hat mutig gespielt und da funktioniert super, ne? Die Offensive ist im Rausch und die Wolfsburger Defensive ist nicht sattelfest. Deswegen glaube ich, wird das ein interessantes Spielchen. Am Ende besseres Ende für den VfB.
Ja, das ist tatsächlich auch ziemlich genau meine Einschätzung und damit können wir zum Highlight kommen, obwohl wir, wie gesagt, schon ein paar schöne Spielchen dabei haben, aber jetzt Samstag 18:30 Uhr. Ich finde es ja auch immer schön, wenn dieses exponierte Topspiel tatsächlich ein Topspiel ist und diesen Platz auch verdient hat. Hier macht es total Sinn. Wir reden nämlich über Bayern München gegen Bayer Leverkusen oder den amtierenden Meister gegen den kommenden Meister. Bayern, gut drauf, ne, Alex?
Bayern richtig gut drauf, alles gewonnen bisher und alles in beeindruckender Manier gewonnen. 16 Tore in 4 Spielen, das ist schon absolut bemerkenswert, ne? Das ist Wahnsinn, wie sie da die Gegner jetzt reihenweise abschießen, mit welcher Lockerheit, mit welcher Leichtigkeit. Wie viele Tore haben sie jetzt geschossen? 20 Tore in den letzten 3 Spielen?
Genau,
Ist
es waren
das korrekt?
20. Ich kann das sagen, weil mir das vorbereitet hat als Schlagzeile beruflich, als sie gegen Werder gespielt haben. Und ich habe auf das 5. Tor gewartet, ob das jetzt meine Umsetzung wird fürs Wochenende. Konnte dann direkt sagen, ja, es sind 20 Tore wirklich auch, es war Samstag, Dienstag, Samstag, also wirklich innerhalb von einer Woche, auch zeitlich, hat man 20 Tore erzielt. Ich konnte nicht ganz nachvollziehen, wie oft das oder ob das überhaupt schon mal passiert ist, aber es ist eine herausragende Leistung, glaube ich, sogar im internationalen Fußball historisch gesehen. So oft passiert das nicht.
Ja, absolut Wahnsinn. Also 6-1 in Kiel, locker leicht. Dann dachte man so, ja, okay, ja, war halt Kiel. Aber dann kam Zagreb, ja, dann dachte man, ja, okay, das ist Zagreb. Aber wenn sie da 5-1 gewonnen hätten, okay. Aber sie haben halt 9 geschossen gegen Dynamo Zagreb. Und jetzt gegen Werder einfach mal wieder 5 nachgelegt. Wir hatten ja das Thema ja auch schon. Da sprach ja einiges dafür, dass Bayern das auch komfortabel mit Handicap gewinnen wird. Aber ich glaube, ich war dann eher so in Richtung 3-0 oder vielleicht 3-1 mit Gegentor. Aber nee, die hat mal wieder richtig Bock und haben das Ding 5-0 gewonnen. Also das ist schon eindrucksvoll. Und deswegen sind sie der Favorit, Julius, ganz klar gegen den amtierenden Meister, der jetzt offensiv auch nicht so schlecht unterwegs ist, aber defensiv wesentlich wackeliger. Ne? Die Leverkusener in der Defensive wesentlich unstabiler. Gegen Leipzig ja schon 3 kassiert bei ihrer Niederlage. Jetzt wieder 3 gegen Wolfsburg. 2 oder 3 Standards waren da dabei. Also eigentlich. Ja, ein paar, wie soll man sagen, Unaufmerksamkeiten, die man ihnen so nicht zutraut. Und wenn du dann gegen diese Bayern antrittst, mache ich mir ein bisschen Sorgen um den amtierenden Meister. Ich weiß nicht, ob das Augenhöhe sein wird. So stark wie die Bayern sind und so wackelig defensiv wie die Leverkusener oder anfällig wie die Leverkusener sind. Gibt es gleich die zweite Saisonniederlage für den Meister, für den letztes Jahr ungeschlagen Meister, für die Invincibles,
Ja,
Julius?
ich befürchte es. Ich finde sie eine deutlich normalere Mannschaft. Natürlich spielen sie tollen Fußball, natürlich haben sie tolle Spieler dabei. Du hast die Offensive angesprochen, aber sie sind viel verwundbarer. Das kann man, glaube ich, auch nicht kleinreden. Auch gegen Wolfsburg wieder brauchte man dieses Last-Minute-Tor, weil man 3 Tore wieder eingeschenkt bekommen hat. Und Bayern wird es nutzen. Bayern wird es auch eiskalt nutzen. Die sind da top aufgestellt. Allein in Harry Kane, der trifft ja wieder schon, wie er möchte. Und das ist ein Selbstbewusstsein und eine Selbstverständlichkeit im Abschluss. Wenn du die Chance bekommst, dann nutzt du sie. Sie werden die Chance gegen Leverkusen bekommen. Da bin ich mir sehr sicher. Und ja, man muss sagen, vielleicht findet Leverkusen noch mal mehr rein wieder in die Saison und diesen Flow. Aber du merkst schon, wie herausragend dann auch die letzte Saison war. Es fühlt sich viel mehr wieder nach Leverkusen an, ne? Der Mannschaft, die attraktiv spielt, die tolle junge Fußballer hat, aber die am Ende eben doch nicht wirklich was gewinnt. Das siehst du schon deutlich mehr wieder. Bayern hat was zu beweisen. Unglaublich großes Selbstbewusstsein, glaube ich, gerade. Haben richtig Bock, jetzt auch das Zeichen erstmal in dieser Saison zu setzen, ne? Wir sind zurück. ihr seid vielleicht der amtierende Meister, aber in Zukunft wird der Titel hier auch wieder bleiben, wo wir gerade spielen, nämlich in München. Es kommt auch noch dazu, Alex, auch noch ein Heimspiel, und München kann schon eine beeindruckende Kulisse sein, auch wenn man fast auf Augenhöhe agiert. Frag mal die Dortmunder im letzten Jahrzehnt. Also ich glaube, mit dieser Defensivleistung, und das wird auch nicht so schnell abzustellen sein, dazu haben wir es zu oft gesehen bei den Leverkusenern jetzt nach der Sommerpause, das ist einfach der entscheidende Faktor in diesem Spiel. Das wird Bayern sich nicht nehmen lassen, da ausreichend Tore auch einzuschenken, um dieses Spiel zu gewinnen. Und tatsächlich, ja, entgegen einer gesamten Saison, entgegen eines gesamten letzten Jahres, wo Leverkusen alles dominiert hat, sage ich, ich sehe hier Bayern sogar ziemlich klar als Favorit. Tun die Quoten übrigens auch.
Klar bedeutet das Handicap klar? Oder wie klar ist klar?
Ich würde es überhaupt nicht ausschließen wollen, weil wir natürlich über eine Mannschaft reden, die so viele Tore geschossen hat und eine, die schon relativ viel kassiert hat. Aber da fürs Handicap muss man natürlich auch sagen, Leverkusen hat immer die Klasse und auch die Überzeugung, eigene Tore beizusteuern. Und das macht Handicaps natürlich schwerer. Also wenn Bayern 3 erzielt, würdest du jetzt die Hand ins Feuer legen, dass Leverkusen keine 2 Tore erzielen kann? Ich nicht. Und deswegen, ja, tut mir das ein bisschen mehr weh. Könnte mir schon vorstellen, dass wir insgesamt über 2,5 Tore reden in diesem Spiel dann auch. Aber Handicap ist mir ein bisschen zu unwegbar, weil dafür dann Leverkusen noch zu schlagfertig.
Also dann aufs Bayern gewinnt mit Gegentor oder Bayern gewinnt und over 2,5 Tore oder Bayern gewinnt und beide treffen. Also ist ja mit Gegentor quasi gehen. Das ist auch tatsächlich mein Gefühl, denn ich glaube auch nicht nur, weil dass die Bayern so dermaßen viel Selbstvertrauen jetzt haben, ne, und es spielerisch ja so aus einem Guss läuft und die alle Bock haben auf Tore und sich Tore auch gegenseitig gönnen und ein Spielverständnis haben, das ist schon bemerkenswert so früh in der Saison, auch wenn die letzten 3 Gegner nicht die Gradmesser sind, ne, das muss man schon auch immer dazu sagen, da ist Leverkusen wesentlich mehr ein Gradmesser, aber trotzdem bin ich schon auch davon beeindruckt. Und gleichzeitig glaube ich auch, bei den Bayern sitzt der Stachel der letzte Saison richtig tief und die werden ein Statement setzen wollen. Also nicht nur, dass sie gewinnen wollen, das ist ja klar, das wollen sie in jedem Spiel, sondern ich glaube, die sind nochmal extra motiviert aufgrund der Art und Weise, wie die letzte Saison verlief. Denn da haben sie ja in Leverkusen 3-0 verloren und das war ja das Spitzenspiel, wo es ja noch um die Meisterschaft ging. Und ab dann war ja die Meisterschaft quasi entschieden in Richtung Leverkusen. Also das war ja hier der Deckel, der da so drauf gemacht wurde, mehr oder weniger im Rennen, auch wenn es, glaube ich, im Februar war, aber danach kam ja null Spannung mehr auf. Das war de facto die sehr frühe Vorentscheidung, in welche Richtung sich die Meisterschaft entwickeln wird. Also ich glaube, da sitzt der Stachel tief, auch aufgrund nicht nur der Niederlage an sich, sondern auch die Art und Weise und das Ergebnis in der Höhe. Das wird, glaube ich, schon auch eine Rolle spielen. Ich glaube, die Bayern sind daher extra motiviert, just gegen die ungeschlagenen Leverkusener jetzt ein Statement zu setzen. Ein Statement ist eben nicht nur irgendwie ein 2-1-Sieg, sondern dass sie schön einen raushauen wollen, also wieder hochgewinnen, vielleicht sogar mit Handicap. Also ich glaube, das ist die intrinsische Motivation der Mannschaft. Und jetzt habe ich eine Statistik für dich, die auch für den Bayern-Sieg spricht. Also nicht unbedingt dafür spricht, dass es Augenhöhe wird wie letztes Jahr oder eher nicht Augenhöhe wird, weil da war ja Leverkusen besser. Die Bayern haben von ihren letzten 16 Spielen, wenn sie Erster waren und gegen einen Tabellenzweiten gespielt haben, kein einziges verloren. Und das ist ja jetzt der Fall. Es ist ja das Topspiel nicht nur das Branding von Sky, sondern auch Erster gegen Zweiter. Wenn die Bayern als Erster gegen einen Zweiten antreten, wenn sie Erster sind, wohlgemerkt, denn letztes Jahr waren sie es ja nicht, ne? Da waren sie ja sie der Zweite beim 0-3, jetzt sind sie der Tabellenerste. Dann gibt es in aller Regel auch einen Sieg, auf jeden Fall keine Niederlage. 11 der letzten 16 haben sie gewonnen. Auch deswegen, glaube ich, diese Statistik spricht auch dafür, die Bayern werden einen raushauen. Also ich bin auch beim Bayern-Sieg, Julius, auch weil Leverkusen anfällig sind und aus den genannten Gründen. Und ich bin auch dabei, 3-1, 3-2, 4-2, also es wird torreich, es wird unterhaltsam. Ich glaube, das wird ein richtig schönes Fußballspiel, aber eben nicht für den Anti-Bayern-Fan.
Ja, also ich glaube, wir werden die Verhältnisse wieder ein wenig gerade gerückt sehen. Sagen wir es so. Das deutet sich schon sehr an im Vorlauf. Und deswegen sind wir da auch einer Meinung, was diese Partie angeht. Und bevor wir auf den Sonntag gehen, würde ich euch auch noch einmal darauf hinweisen, dass ihr natürlich alles rund um das Fußballwochenende und sogar noch viel weiter in die Sportwelt auf wettbasis.com findet, sei es in geschriebener Form, in Analysen, in Tipps von unseren Kollegen oder mittlerweile ja auch mit der Bundesliga-KI-Prognose. Das gibt es alles auf wettbasis.com. und gleichzeitig eben auch noch mit beidfüßig das Videoformat, das sich unter anderem eben auch schon mit dem Wochenende beschäftigt, sich da die starke Frage stellt, kann Freiburg vielleicht an diesem Wochenende sogar Tabellenführer werden, wenn alles richtig läuft? Also das die spannende Frage, die sich die Kollegen bei beidfüßig stellen, das findet ihr auf YouTube sowohl als auch auf der Website auf wettbasis.com. Das nochmal als Hinweis und wir, Alex, wechseln jetzt auf den Sonntag, da wartet Holstein Kiel gegen Freiburg. Holstein, ja, wieder mal im Spiel geblieben. Sie hatten ja schon
Frankfurt. Ich muss unterbrechen.
Was habe ich gesagt?
Freiburg hast du gesagt. Dann würden die doppelt spielen.
Ja, da kann man natürlich durcheinander kommen bei Frankfurt und Freiburg. Natürlich sind es die Frankfurter, steht bei mir auch richtig, da habe ich nur versprochen. Holstein Kiel gegen Eintracht Frankfurt, das ist das Duell, das für uns den Samstag eröffnen wird und Frankfurt natürlich ja, weiter gut in der Saison nach diesem Sieg über Gladbach auch. Du hast gesehen, sie haben da einfach wieder mal es geschafft, ein Team zu formen, was vor allen Dingen in der vordersten Reihe echt eine Qualität mitbringt, die dir in der Bundesliga viele Spiele entscheiden kann. Das ist natürlich auch ein Ansatzpunkt, von da aus über dieses Spiel zu sprechen, weil es eine hohe Qualität ist, die Frankfurt mitbringt, die Kiel natürlich in der Gesamtheit nicht so mitgehen kann.
Nee, in der Gesamtheit eher so nicht und vor allem defensiv ist ja die Frage, kann Kiel dem beikommen, ne? Marmoush, Ekitike und wie sie alle heißen, funktionieren wirklich offensiv so gut. Die Defensive der Kieler, die macht einem etwas Sorgen. Jetzt haben sie immerhin ihren ersten Punkt geholt, ja? Ist ja schon mal positiv, nicht mehr punktlos Tabellenletzter. Letzter sind sie aber immer noch, weil sie einfach die schwächste Defensive der Bundesliga haben. In Bochum 2 kassiert, gegen die Bayern das 1-6, ne? 2 gegen Wolfsburg kassiert, 3 gegen Hoffenheim kassiert. Allein deswegen fürchte ich, es wird bei einem Punkt bleiben, also auch beim voraussichtlich letzten Tabellenplatz, außer natürlich St. Pauli kassiert irgendwie eine Klatsche aufgrund der Tordifferenz, dass sich's ändert. Aber ich fürchte, das wird nichts für die Kieler mit dem ersten Saisonsieg oder dem zweiten Punkt, denn dafür ist mir Frankfurt A zu gut unterwegs und vor allem offensiv zu sehr im Flow. Also glaube ich, gewinnt Frankfurt dieses Spiel.
Und ähnlich wie bei dem anderen Tipp, finde ich, würde ich auch hier interessant finden zu tippen. Frankfurt mit über 1,5 Toren, glaube ich, schon eine Sache, die man angehen kann. Sie hier mindestens 2 Tore beisteuern. Vielleicht brauchen sie die auch. Kiel ja durchaus resistent, haben schöne Umschaltbewegungen in ihrem Spiel drin gehabt, können auf Bundesliga-Niveau teilweise immer mithalten. Ich fand sie auch beim Start gegen Bochum die bessere Mannschaft in der ersten Viertelstunde. 20 Minuten waren ja auch sehr früh in Führung. Dann mussten sie sich zurückkämpfen. Bisschen ungelenk gewesen. Wie gesagt, vielleicht auch die Qualität auf dem höchsten Niveau dann nicht so da, um in der Bundesliga immer zu bestehen. Aber sie können schon mitspielen. Also vielleicht sogar auch beide treffen oder Frankfurt gewinnt mit Gegentor. Aber Frankfurt 2 Tore, das sehe ich leider schon auf die Kieler mindestens zukommen. Und das sollte auch reichen, um sich die 3 Punkte zu sichern am Ende.
Ja, und 3 Punkte holen sie gerne gegen Aufsteiger. Nämlich 8 der letzten 11 Spiele hat Frankfurt gewonnen bei 3 Unentschieden. Also keins verloren gegen aufgestiegene Teams in 11 Duellen. Auch das spricht für die Eintracht. Und ich fürchte, da muss man auch nicht lange weiter rumlamentieren. 1,70er Quoten sind natürlich nicht prickelnd. Ne? Das ist ein Auswärtsspiel. Man wird sich vielleicht ein bisschen mehr wünschen. Aber was Marmoush und Ekitike da zusammen machen, wie die wirbeln, die verstehen sich so gut. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die Frankfurter zweimal treffen, wie du es gesagt hast. Also Eintracht over 1,5 Tore könnte man auch anspielen oder auch als Kombi natürlich mit reinnehmen. Aber am Ende fürchte ich, wird Kiel wieder alles raushauen, wird alles versuchen, aber Frankfurt möglicherweise 2-1-Sieg nur in Anführungszeichen holen, aber reicht ja auch, ne?
Ist auf jeden Fall ein Ergebnis, hat man, glaube ich, bei mir auch rausgehört, was ich mir sehr gut vorstellen kann. Und damit gehen wir zu Hoffenheim gegen Bremen, um diesen Podcast abzuschließen mit dem 9. Spiel des Fußballwochenendes. Es ist ein Duell zwischen zwei Mannschaften, die schon einiges an Toren kassiert haben in dieser Saison. Und deswegen, ja, finde ich, steht schon so ein bisschen über diesem Spiel eher die Frage, wer schießt denn mehr? Denn ich glaube, so wird es am Ende entschieden.
Gute Frage, vielleicht schießen am Ende auch beide gleich viele und zwar nicht nur eins, kann ich mir auch gut vorstellen und dann bleibt es beim Remis, also es ist das Duell des 11. gegen den 15. Die Hoffenheimer schon 3 Niederlagen kassiert, 1 Sieg erst, also nicht so der optimale Start, was eben hauptsächlich an dieser Defensive liegt, die einfach schon 11-mal Gegentore kassiert hat. Jetzt Werder wurde natürlich von den Bayern abgeschossen, das ist jetzt auch nicht der Gradmesser, ne? So ehrlich muss man auch sein. Also man muss jetzt Werder auch nicht schlechter reden, als sie sind, nur weil sie gegen diese aktuellen über Bayern verloren haben, denn sie haben ja zuvor zum Beispiel gegen Dortmund das 0-0 geholt, in Mainz mich zumindest überrascht beim 2-1 Auswärtssieg, ne, in Augsburg das 2-2 war sicherlich aus Werder Sicht auch respektabel, also die können schon mithalten und eben genanntes 2-2, das es unter anderem in Augsburg gab, das könnte ich mir für dieses Spiel auch gut vorstellen, denn du hast es ja angesprochen, die beiden Defensiven, die machen einem Sorgen, offensiv sind beide immer für Tore gut, also warum nicht Remis mit beide treffen oder eben generell beide treffen oder in dem Fall sogar ein mutiges 2-2 tippen.
Ja, also beide treffen, sehr gut vorstellbar, über 2,5 Tore, sehr gut vorstellbar, also da folge ich dir. Ist natürlich immer schwer vorherzusehen, ob das dann wirklich in einem Unentschieden endet, wenn so viele Tore fallen oder ob dann eben doch die Waage in die eine oder andere Richtung ausschlägt. Das fällt mir bei gefühlten 0-0-Spielen immer leichter, dann das Unentschieden zu tippen, als wenn wir über viele Tore und schwache Abwehren reden. Ich muss erstmal so leicht in die Runde flüstern, Alex. Wir sind ja jetzt schon bei Spieltag 5, ne? Ist Hoffenheim für dich vielleicht ein Kandidat Richtung Trainerdiskussion demnächst, wenn das so weitergeht?
Ja, wenn sie verlieren, denn du hast es angesprochen, wenn beide treffen, kann es auch immer auf die eine oder andere Seite kippen und in dem Fall wäre es auf die andere, also auf Werder, dann wird es vielleicht um Matarazzo ein bisschen knifflig. Das kann ich mir schon vorstellen. Ob es jetzt die richtige Wahl wäre, schwer zu sagen, da bin ich zu weit weg, also die wäre richtige Entscheidung wäre. Ich will jetzt auch nicht wieder hier direkt das Trainerfass aufmachen, auch wenn ich weiß, das ist eins deiner Lieblingsthemen.
Ja, ich muss das ja zumindest immer mal wieder versuchen, hier ein bisschen, ja, bisschen Stimmung auf die Ränge zu bringen.
Ja, auch dazu übrigens gibt es einen Artikel auf der Wettbasis, ne? Also wie sind die Quoten für die Trainerentlassung, wer ist quasi bei den Wettanbietern der Top-Favorit auf die nächste Entlassung und ist das sogar Matarazzo, gibt es auch einen Artikel auf der Wettbasis, kann man auch gerne ansteuern. Ich denke, die Antwort können wir mit Ja beantworten, also ja, er ist wahrscheinlich der Favorit auf die erste Entlassung, erst recht, wenn sie gegen Werder verlieren sollten. Wenn das eintritt übrigens, 2,80er Quoten, Julius, also schon spannend. Ja. Und weil ich vorhin das Over 2,5 und beide Treffen angesprochen habe, beides ist in den letzten 4 Duellen jeweils passiert. Die Hoffenheimer haben die letzten 3 allerdings gewonnen gegen Werder in Folge, aber immer mit Gegentor. 2-1, 3-2 und 2-1 Werder. Hoffenheim, sorry. Davor gab es ein 2-1 für Werder. Also beide Treffen Over 2,5 ist wahrscheinlich der sicherste Tipp in diesem Spiel, oder?
Ja, glaube ich tatsächlich auch. Alleine, ja, vor allen Dingen dieses Jahr, ne, wenn du schon sagst, in den letzten Spielen, wenn dieses Jahr ist ja nochmal evidenter, gerade bei Hoffenheim auch, wie schwach die Abwehr ist, wie viel man da kassiert. Das ist eben auch immer eine Möglichkeit, genau deshalb Spiele zu verlieren, ne? Also das sage ich nochmal in die Runde. Du hast die Werder-Quoten angesprochen. Das würde ich auch überhaupt nicht ausschließen wollen, aber ich glaube, es wird so wild und Hoffenheim, haben wir schon oft gesagt, fällt uns ja eh manchmal schwer zu tippen, Alex, deswegen will ich mich vom Dreiweg dann doch fernhalten, schließe mich da den Einschätzungen für den Spielverlauf an, was die Anzahl der Tore angeht, was Tore von beiden Mannschaften angeht, aber ja, der Sieger wird der sein, der eins weniger kassiert. Mit dieser Fußballweisheit beenden wir den Podcast zum 5. Bundesliga-Wochenende. Ich weiß gar nicht, ich muss nochmal schnell organisatorisch nachgucken. Haben wir nächste Woche Champions League, Alex? Hören wir uns doppelt?
Ach, du bist immer nicht vorbereitet, ne? Das weißt du immer
ich
gar nicht.
Ich will dir die Möglichkeit geben, dass du vorbereitet rüberkommen kannst. Ich weiß.
Du verlierst über den Überblick, aber ich kann das völlig nachvollziehen.
Natürlich ist nächste Woche Champions League, Alex.
Ganz genau, natürlich. Aber ich verstehe, dass man den Überblick verliert, denn es geht ja auch drunter und drüber in den Ligen. Also die Bundesliga hat jetzt keine englische Woche, zum Beispiel die Spanier. Du weißt ja, ich verfolge die auch beruflich, aber auch persönlich immer etwas näher. Die hatten zum Beispiel englische Woche, also bei mir war viel Fußball geboten in Europa. Die Europa League war ja in der Woche dran, weil sie ja davor pausierte. Jetzt genau. Bekam sie ja die ganze Woche für sich mehr oder weniger, ne? Durfte am Mittwoch und am Donnerstag schon spielen. Also das ist ungewöhnlich. Man kann den Überblick verlieren, deswegen sei auch dir geholfen. Ja, nächste Woche ist wieder Champions League. Das heißt, ja, wir hören uns am Montag wieder.
Toll. Mit besseren Nachrichten sind wir selten aus diesem Podcast rausgegangen. Vielen Dank fürs Einschalten und bis Montag. Ciao.